Findest du es noch anspruchsvoll oder noch herausfordernd, wenn man so einen Bericht hört und dann irgendwo wieder so ein bisschen ins normale Alltag wieder zurückkehren? Aber ich glaube, dass das Thema, das wir heute haben, das Beten, das Bitten, das andauernde Bitten, dass das auch gut zu dieser Thematik passt. Und uns auch, ich glaube, wir haben uns auf gute Art herausgefordert. Ich habe mal kürzlich eine Geschichte gelesen von der Lili Astrotto. Das ist eine Frau, die in London geboren ist, 1853, also schon ein Moment her. Sie war eine Künstlerin und eine Missionarin in Algerien. Über ihrem Bett ist eine Landkarte von Nordafrika gehangen, vor der sie stundenlang geknüllt hat und für viele Städte und Dörfer von Algerien ist sie im Gebet eingestanden. Wenn sie dann aber die gute Nachricht verkündigt hat, dann haben ihr nur ganz wenige Menschen zugelassen. Und manchmal ist sie richtig mutlos gewesen und hat sich gefragt, warum bete ich überhaupt? Was nützt denn? Gott scheint ja mein Gebet gar nicht zu hören. Kennst du das? Die Frage hast du vielleicht manchmal auch, ich habe es manchmal auch. Warum bete ich überhaupt? Dann ist aber eines Tages etwas passiert bei der Lilias, wo ihre Mut gehabt weiter zu beten, weil Gebete niemals nutzlos sind. An einem frühen Morgen, wo die Lilias noch geschlafen hat, hat plötzlich, ohne die leiseste Vorahnung, ist die Zwischenwand zwischen ihrem Haus und dem Nachbarhaus zusammengebrochen. Ihr Zimmer hat ausgesehen wie ein Bombenangriff. Und sie hat fassungslos in den schmalen Durchgang zwischen ihrem Haus und dem Nachbarhaus, der Bäckerei, hineingeschaut. Sie hat einen Baumeister aus der Stadt geholt und hat ihm den Auftrag gegeben, die Mauer wieder aufzubauen. Und wenn es möglich ist, herauszufinden, was der Grund ist, warum die Mauer zusammengebrochen ist. Der Baumeister hat sich in der Umgebung ein bisschen umgeschaut und ist ganz aufgeregt zurückgekehrt und hat gesagt, ich habe die Ursache entdeckt. Er hat erklärt, dass sich bei der Bäckerei im Nachbarhaus im Keller unten Bachstube befindet. Mit einem Backofen und einer Knetmaschine für Brotteig. Jede Nacht habe ich den Bäcker seine Maschine in Gang gesetzt. Seit über 20 Jahren hätte die feinen Erschütterungen von dieser Maschine auf die Mauer von dem, sich auf die Mauer von dem Haus übertragen, bis die Wand eingestürzt ist. Beim Nachdenken hat Lilias plötzlich das Gefühl, dass Gott ihr dadurch etwas ganz Wichtiges sagen will. So wie jede feine Erschütterung von der Knetmaschine ihre Mauer geschwächt hat, so schwächt jedes Gebet im Namen Jesu, Festung vom Teufel in dieser Stadt. So hat Lilias täglich weitergebetet, denn sie hat gewusst, dass die Mauern eines Tages einstürzen werden, wenn Gottes Zeit gekommen ist. Vielleicht ist die Witwe im Gleichnis aus Lukas 18 das Vorbild von Lilias. Als Einleitung zu dem Gleichnis steht, Lukas 18, eines Tages zeigte Jesus seinen Jüngern durch ein Gleichnis, wie wichtig es ist, beständig zu beten und nicht aufzugeben. Das ist das Thema für heute, beständig beten und nicht aufgeben. Und ich glaube, dass das Gleichnis passt ganz gut zu dieser Bitte im Unser Vater, wo wir dran sind, unser tägliches Brot gib uns heute. Es hat einen römischen Dichter gegeben, der Ovid. Der hat das Wort, das geflügelte Wort prägt, auf Latinisch nennt Tempora perde pregando, verlier keine Zeit mit Betten. Verlier keine Zeit mit Betten. Der Römer hat offenbar nichts von der Kraft vom Gebet gewusst. Wir würden uns wohl eher der Ordensregel von den Benediktinern anschliessen, wo geheißen ora elabora, bete und arbeite. Ob schon wir diese Regeln bejaht, beten und arbeiten, leben wir dennoch oft, verliert keine Zeit zum Gebet. Familiensituation mit den kleinen Kindern ist gerade so anstrengend. Berufskarriere erfordert die ganze Kraft. Das Tagesgeschäft überrollt mich. Das Engagement in der Gemeinde ist zu hoch. Kommunikationskanäle zu viel. Das Hobby zeitintensiv. Es bleibt schlicht keine Zeit mehr fürs Gebet. Das erinnert mich an den Mann, der einen grossen Haufen Holz versägen sollte. Weil seine Säge fast stumpf war, ist er nicht vom Fleck gekommen. Er ist gefragt worden, warum er seine Säge nicht schärfen muss. Darauf hat er geantwortet, habe ich keine Zeit dazu. Jesus hat erzählt von dieser Witwe, die konstant am Ball geblieben ist. Und am Ende den Sieg davongetragen hat. Ich lese weiter, Verse 2 und 3. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Es war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ihr Unrecht getan hatte. Es war eine Witwe. Ich habe gedacht, vielleicht ist das dort mal, das ist so eine rechtlose Frau, auf der Sozialtreppe zu unterstunden. Vielleicht wie heute die Frauen oder die Kinder, die versklavt werden, wo Sklaven verkauft werden. Es gibt ganz viele Aussagen und Gebote von Gott, die das Überleben von der Witwe innerhalb vom Volk Israel sichern sollen. Und Zuwiderhandlungen sind von Gott sehr streng geahndet worden. So steht beispielsweise im 5. Mose 27, Vers 19, verflucht ist jeder, der das Recht von Ausländern, Waisen und Witwen beugt. Und das ganze Volk soll antworten, so soll es sein. Damit wird deutlich, wie wertgeachtet, dass Witwen in den Augen von Gott gewesen sind. Jesus hat sich für das Gleichnis zum Thema Gebet bewusst jemanden ausgesucht, der ganz auf die Hilfe und Barmherzigkeit von anderen Menschen, letztlich aber auf Gott angewiesen war. Und vielleicht ist das genau unser Problem im Gebet. Und die Ursache von unserer Gebetsarmut. Wir haben unser Leben so gut im Griff, dass wir gar nicht ernsthaft aufs Gebet beziehungsweise auf Gott angewiesen sind. Meinen wir zumindest. Jesus lässt uns mit dem Gleichnis sein, mit unseren Gebeten den Himmel stürmen. Das ausdauernde und entschlossene Gebet hat eine grosse Verheißung. Matthäus 7, Vers 7, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. So ist es doch auch im persönlichen Leben. Ich mag mich erinnern, unseren jüngsten Sohn, ich habe ihn vorgestern nicht mehr gesehen, habe ihn nicht mehr fragen, aber es ist nichts Schlimmes. Du musst keine Angst haben. Wo bist du? Ich weiß nicht. Unbedingt im Fußballverein nicht wollen. Wir haben aber gefunden, dass sich das schlecht mit unserem Lebensrhythmus vertreibt. Viele von unseren Terminen finden am Samstag oder am Sonntag statt. Aber was unseren Sohn nicht können merken, ist, dass wir als Eltern langsam weich geworden sind. Wir haben miteinander diskutiert. Der Punkt, an dem wir nachgeben würden, ist näher gekommen. Unser Sohn musste nur ein bisschen weitermachen und er hat bekommen, was er wollte. Nur nach außen war davon nichts sichtbar. Wir haben ihm ein zweites und ein drittes Mal erklärt, warum es uns lieber wäre, wenn er in die Jugend durch ging. So war es auch bei der Witwe. Der Richter hat immer Nein gesagt. Von außen war nicht sichtbar, dass er langsam weichgeklopft war. Auch wir sind weichgeklopft worden. Und unser Sohn spielt jetzt beim FC Seon. Und der Gips, den er im Moment trägt, ist ein Volk davon. Ich sage das nicht schadenfreudig. Klein damit. Also, die noch von den Eltern abhängig sind, da auf dieser Seite hat es also, wo die Verständnis von den Eltern, einfach dranbleiben. Die werden schon eingeklopft. Und vor allem, wenn das dritte Kind bist von drei, also das dritte Kind bist, wird immer einfacher. Hey, wenn wir Eltern schon nachgehen, wie viel mehr wird Gott nachgehen? Manchmal glauben wir, Gott sei so ein Härten, oder? Da ist kein Spielraum für Verhandlung, das stimmt gar nicht. Gott lässt sich weichklopfen. Wie oft gibt es Situationen, in denen wir mit unseren Anliegen nachlösen. Wir bitten Gott eine Zeit lang, es verinnert sich nichts und irgendwann sind wir ermutigt und gehen auf. Es scheitert schlicht und einfach daran, dass wir zu früh aufhören. Darum macht uns Jesus mit dem Gleichnis Mut, nie aufzugehen. Nicht aufzugehen, dran zu bleiben. Es gehört zu den Geheimnissen beim Bitten, dass Gott manchmal spüren möchte, wie ernst es uns mit unseren Bitten ist. Und ganz ehrlich gesagt, wenn ich nach zwei Tagen wieder aufhöre, so ernst ist mir ist man wahrscheinlich nicht. Die Witwe tritt sehr entschlossen auf. Sie ist eine leidenschaftliche Kämpferin. Ohne jede Zurückhaltung. Die Kühe sind zu allem bereit. Und genau so sollen wir leidenschaftliche Kämpfer im Gebet sein. Ich lese Verse 4 und 5. Der Richter ging eine Weile über ihre Klagen hinweg, doch irgendwann wurde er ihrer müde. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Nase voll gehabt. Der Mann denkt nüchtern und systematisch, drei Gründe, die Witwe geht mir auf Tour auf den Geist. Zweiter Grund, wenn ich ihr nicht recht gebe, wird sie am Ende ausfällig und haut mir ins Gesicht. Der traue ich alles zu. Und das Dritte ist, die wird nicht aufhören. Sie hat Geduld, wo aus der Not geboren ist. Sie weiss, bei ihr steht alles auf dem Spiel. Und eins ist klar, im Recht ist sie allemal. Die Ausdauer und die Entschlossenheit von dieser Witwe führt zum Erfolg. Und jetzt lesen wir weiter, wie sie zu ihrem Recht gekommen ist. Da finde ich noch einen interessanten Gedanken, sie ist zu ihrem Recht gekommen. Und dann fragt natürlich, ja, was ist denn unser Recht im Gebet? Die Frage müssen wir uns stellen. Also der Richter sagt, ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Und der Herr sagte, aus dem Handeln dieses ungerechten Richters sollt ihr etwas lernen. Wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott da nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wird er sie vertrösten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht verschaffen, und zwar schnell. Die Witwe hat gewusst, dass sie im Recht ist. Darum hat sie sich kühn können auftreten. Sie hat nichts zu verlieren gehabt. Was bedeutet es für uns, im Recht zu sein? Auf was haben wir Recht beim Vater im Himmel? Das ist eine spannende Frage. Kein Recht haben wir dort, wo wir selbstsüchtig bittet. Das steht im Jakobus 4, Vers 3. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Offensichtlich ist es ist nicht Gottes Auftrag oder sein Job, schaut ihr nicht an seinen Job an, sozusagen, uns, unseren selbstsüchtigen Motiv zu unterstützen. Das nicht. Aber Recht geltend machen können wir dort, wo wir auf seiner Linie sind. Wie die Witwe. Die Witwe war auf der Linie, auf dem Herzschlag Gottes gewesen. Und dort, wo wir das auch sind, dort wenn wir verheißungsorientiert beten, haben wir immer gesagt, der Versprechen von Gott entsprechend. Denn, wenn es zum Beispiel in Jakobus 5, Vers 15 heißt, dass Gott den Kranken durch das Gebet der Ältesten heilen und aufrichten will, dann ist es so. Er hat es ja verheißen. Wir können uns aufs Wort Gottes stellen. Er hat es uns doch verheißen, dann ist es so. Dann können wir kühn beten und dranbleiben. Wenn Jesus uns verspricht, dass der himmlische Vater uns täglich versorgt, dann ist es so. Wenn geschrieben steht, dass Gott unsere Last aufleitet, aber uns auch hilft, dann ist es so. Spannenderweise steht er da, und zwar schnell. Da finde ich noch spannend, der Zusammenhang, es geht um Ausdauern, zu beten, und dann heisst es, er wird schnell erhören. Ich habe mir überlegt, was heisst denn schnell bei Gott? Zuerst steht Tag und Nacht anflehen, und dann heisst es schnell. Ich glaube, Gott hat einen anderen Begriff von schnell als wir. Wir haben jetzt einen 24-Stunden-Service-Begriff von schnell, oder? Bis am 10 Uhr kannst du bestellen und am 4 Uhr hast du es. Ich glaube, bei Gott ist schnell etwas anderes. Bei Gott heisst schnell, heisst, dass man Tag und Nacht fleht und irgendwann geht schnell. Das ist schnell. Aber es passiert. Und du musst daran denken, dass jede Verheißung, die in der Bibel steht, durch Goldreserven von der grossen Bank im Himmel deckt ist. Jede Verheißung in der Bibel, jedes Versprechen in der Bibel ist durch die grossen Goldreserven von dieser Bank im Himmel deckt. Manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal ist es bei mir so, wenn ich bete für ein Anliegen, dann merke ich plötzlich so im Betten, dass ich jetzt voller Kühnheit beten kann. gibt wie eine Gewissheit im Gebet, ja, das ist Gottes Wille und das ist auf seiner Linie und das will er. Und dann können wir voller Kühnheit bitten. Und manchmal merken wir vielleicht auch, ja, wahrscheinlich ist es jetzt doch eher mein selbstsüchtiger Wunsch, als dass das wirklich etwas Relevantes wäre. Aber wenn ich länger und sehr intensiv für etwas bete, werden meine Gebete immer kühner, mit immer mehr Glauben gefüllt. Wer viel und leidenschaftlich für etwas betet, wird erfahren, dass man mit der Zeit anders für ein Anliegen beten kann. So wie die Witwe, die schon fast unerhört fordernd, entschlossen und kämpferisch auftreten tut. Spannend finde ich auch noch den Richter, die Charakterisierung vom Richter in dem Gleichnis. Dort steht, in einer Stadt lebt ein Richter, er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Also das war so ein Typ Mensch, der seine Position einfach voll ausgenutzt hat und die Leute möglichst gedruckt hat. So ein richtig ein Schlimmer. In der Bibel gibt es das sogenannte wie viel mehr Gleichnis. Wenn dort schon wie viel mehr, und das ist so ein wie viel mehr Gleichnis. Es steht im Vers 7, wenn selbst er schließlich ein gerechtes Urteil fällte, wird Gott dann nicht seinen Auserwählten, die ihn Tag und Nacht anflehen, ihr Recht verschaffen. Wie viel mehr, wenn der Richter schon, der ungerechte, harte Mann, schon eingeht auf das Anliegen von dieser Witwe, wie viel mehr wird der gute Vater im Himmel, der, was gut meint, eingehen auf unsere Anliegen? Dann finde ich da noch ganz etwas Spannendes. Ich habe ganz etwas Spannendes gefunden in dem Gleichnis und ich lade dich ein, dich nochmal auf den Punkt einzulassen. Vers 8 heißt: Doch wenn der Menschensohn wiederkommt, wie viele wird er dann vorfinden, die solch einen Glauben haben? Wenn Jesus wiederkommt, wie viele findet er, die so einen Glauben haben? Interessant, oder? Er tut eigentlich das Leben, das Glauben, das Gebetsleben, tut er als Glauben definieren. Was heisst das? Ein Maßstab für den Glauben, ein Maßstab für deinen Glauben und mein Glauben ist Kühnheit im Gebet. Und anders formuliert, in unserem Gebetsleben zeigt sich unser Glauben. Findest du das auch ein bisschen frustrierend? Habe ich so wenig Glauben, wenn ich bete? Ein interessantes Zitat gefunden vom Bruder Lorenz aus dem 17. Jahrhundert, einer, der sicher im Gebetsleben stärker war als ich, ein französischer Karmelit und Mystiker. Der hat Folgendes gesagt, ich glaube, ich habe den Satz auch da. Jahrelang quälte mich der Gedanke, dass ich ein Versager im Bereich Gebet war. Ich fühle mich gut abgeholt. Dann realisierte ich eines Tages, dass ich in diesem Bereich immer schlecht sein würde, dass ich jetzt aber schon viel besser war als früher. Du musst heute noch kein Gebetsheld sein. Doch du kannst da drin wachsen. Und dann wächst auch dein Glaube. Gebetslosigkeit ist ein sicheres Zeichen von der Gottlosigkeit, hat das Börtchen mal gesagt. Oder ein anderer gesagt, die schlimmste Sünde ist Gebetslosigkeit. Durch meine Gebetsarmut drücke ich aus, dass mir die Beziehung mit Gott nicht so wichtig ist und ich mir selber genüge. Indem ich mit meinen Bitten zu Gott komme, anstatt allein darüber nachher zu grübeln und die Sorgen bei mir zu behalten, ehre ich Gott, denn ich bekenne, er ist der Geber von allen guten Gaben. Von ihm erwarte ich viel. Jemand hat einmal gesagt, wenig beten macht Lust auf wenig beten. Aber man kann den Satz auch umdrehen, viel beten macht Lust auf viel beten. Irgendwo müssen wir einfach aus dieser Spirale rauskommen. Und ich glaube, es geht heute Morgen oder vielleicht in dem ganzen Jahr darum, einfach einen nächsten Schritt zu machen. Du musst kein Gebetsheld werden, von einem Tag auf den anderen, aber einen nächsten Schritt zu machen. Da lade ich dich da dazu ein. Oft fängt es mit dem Gebet an, ich habe überhaupt keine Sehnsucht. Mein Vater im Himmel, leg die Sehnsucht nach dir ganz neu in mich hinein. Ich habe mal gehört von einem Ehepaar, der gesagt hat, sie betet jeden Tag für Leidenschaft füreinander. Also ein Mann, gib mir Leidenschaft für meine Frau, und die Frau, gib mir Leidenschaft für meinen Mann. Ich denke, das ist ganz ein gutes Gebet in der Nähe. Aber in der Beziehung mit Gott eben auch. Wir dürfen darum bitten, dass er uns die Leidenschaft gibt, dort, wo sie nicht vorhanden ist. Für andere ist der nächste Schritt, vielleicht einmal laut zu beten. Denn wenn man nicht laut betet, kann man auch nicht gemeinsam mit anderen beten. Für andere ist der nächste Schritt, mit dem Ehepartner zusammen zu beten. Oder sich jede Woche mit jemandem zum Gebet zu treffen. Für andere vielleicht sich ganz bewusst ein Zeitfenster von 10 Minuten mitten im Tag zu schaffen, um zu beten. Für andere sich einen Zeitfresser abzugewöhnen, um mehr Zeit fürs Beten zu haben. Vielleicht ist dein nächster Schritt nicht nur brav für Anliegen zu beten, sondern zu einem Gebetskämpfer zu werden. Oder in einer Gebetsgruppe von der Gemeinde mitzumachen. Vielleicht solltest du mit Gebetsspaziergängen anfangen. Ich lade dich ganz herzlich ein, an dem Punkt, wo du stehst, einen Schritt zu machen. Ich weiß nicht, was dein Schritt ist. Überfordere dich nicht. Der Fredi Staub hat mal gesagt, ich mache Push. Push Englisch, oder? Pray until something happens. Bet, bis etwas passiert. Das ist für uns Instandbetter schwierig. Und möglichst zügig ihre Bitte loswerden und möglichst mit dem 24-Stunden-Service der Erfüllung im Briefkasten haben wollen. Lernen wir doch von den Spechten. Ein Specht. Manche von ihnen hämmert bis zu 12'000 Mal pro Tag. 20 Schläge pro Sekunde. Ins Holz. Am meisten fasziniert mich die Ausdauer, mit der sie auf ihr Ziel arbeiten. Sie bauen ja ihre Nester, ihre Höhlen, Spechthöhlen. Und ihre Spechthöhlen für den Nestbau sind das Ergebnis von 100'000-fachen Einwirken immer auf die gleiche Stelle im Holz. Durch solch beharrliches Flehen lässt sich unser Vater im Himmel weichklopfen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dass du uns da so menschlich überkommst. Dass du nicht der harte Richter bist, der ungerechte Richter, wo erhaben über alles uns zuschauen, die wir uns im Gebet abmühen. Ich danke dir, dass du wirklich dich auf uns einlässt. Und mich fasziniert der Gedanke, dass du dich weichklopfen lässt für uns. Ich danke dir, Herr, dass du so empathisch bist zu uns. Dass du mitleidest. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Wir vielleicht dort, wo es uns einfach zu gut geht und wir selber gar keine Anliegen haben. Lass uns doch Gebetskämpfer werden für andere Menschen. Beispielsweise für die Frauen und für die Kinder, die versklavt werden auf dieser Welt. Schenk du, dass wir Gebetskämpfer dürfen werden für deine Sache, für eine gerechtere Welt. Und Vater im Himmel, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dir den Heiligen Geist jedem Einzelnen von ihnen aufzeigst, wo das vielleicht der nächste Schritt könnte sein. In seinem Gebetsleben. Und so damit auch im Glaubensleben. Dass vielleicht auch unser Glauben darf auf ein neues Niveau gehoben werden. Enger, näher zu dir. Danke, Herr. Führ und leite du uns. Amen.